darf Sie begrüßen. Freue mich, dass Sie bei dem sehr schönen Wetter heute hierher gefunden haben. Ich weiß, dass wir in der Alterungswissenschaft heute auch einen parallelen Vortrag haben über den Homo depressivus. Und das ist ein ungünstiges Zusammentreffen. Beide Themen, würde ich sagen, sind irgendwie aktuell auf eine, ja, vielleicht nicht nur erfreuliche Weise. Und als ich mich jetzt zu deinem Konzept, zu deinem Programm hineingefunden habe, bin ich eigentlich gleich schon beim ersten Wort dieser Reihe gestolpert, nämlich bei dem Wort Kanon. Und da denkt der klassische Philologe oder auch der Archäologe natürlich an den Kanon. Und dieses Werk hier wird nämlich von Plinius in seiner Naturalis Historia folgendermaßen beschrieben, wenn er das denn sein soll: Polyklitos, also Polyklet aus Sikion, der Schüler des Hagelada, hat eben einen Diadumenos als jungen Mann in, ja, weichen Formen gemacht, ein Diadumenon, der sich also entsprechend da eine Binde anlegt, idem et doryphorum viriliter puerum fecit, aber auch einen Doryphoros, der männlich, auf männliche Weise eben als Knabe oder als junger Mann, muss er vielleicht sagen, gestaltet wird. Quem canona artificis vocant, lineamenta artis ex eo patentis velute a lege quadam, solusque hominum artem ipsam ficisse artis opere judicatur. Also dieser Gedanke, dass wir ein Werk haben, aus dem wir eben die lineamenta artis sozusagen herausdividieren, herausrechnen können, das ist jetzt keine irgendwie künstlerische Konstruktion, der irgendwie ein Bild, wo man sagt, ja, griechische Antike, Vorbild, Maßstab, sondern das ist ein ernst gemeintes Projekt der Archäologen in Frankfurt, die einen sehr schönen Ausstellungskatalog und eine Ausstellung über Polyklet gemacht haben, wo man das alles sehr genau untersuchen wollte. Kanon. Was heißt hier kanonisch, wenn der Doryphoros eben der Kanon ist? Und das heißt, dass wir uns natürlich fragen müssen, Kanon, kanonische Texte zu Krieg und Frieden, was bedeutet hier Kanon, was verbinden wir damit? Und da bin ich dann noch etwas weitergegangen, also Sie sehen hier, das hat man dann sehr genau alles vermessen und komme natürlich auf dieses Standardwerk, auf dem im Grunde genommen alle diese Überlegungen zu Kanon verbunden mit Zensur zurückgehen, von Jan Assmann und Aleida Assmann, die sind ja auch in unserer Universität als Ehrendoktoren und auch sonst hier viel geführt worden, und das Ganze stammt also von 87, das heißt, ist schon etwas zurück. Und Kanon wiederum, wenn man dann bei Rudolf Pfeiffer in seiner Geschichte der klassischen Philologie nachschaut, da merkt man eben, dass das eigentlich was ganz anderes ist. Denn da heißt es, die vollständigen Repertorien heißen Pinakes, also Verzeichnisse, aber es gab kein entsprechendes griechisches oder lateinisches Wort für die Auswahllisten, Klammer auf, was wir aber heute bei dem Begriff kanonische Texte eigentlich voraussetzen, Klammer zu. Im Jahr 1798 prägte David Runken den Ausdruck Kanon, als er schrieb, ex magna oratorum copia tamquam in canonem decem dum taxat retulerunt. Entschuldigung, tund, Ende, T. Also Aristarchus und Aristophanes aus Byzant. Dann ließ Runken das vorsichtige tamquam fallen und fuhr fort, alle Auswahllisten eben jetzt Kanones zu nennen. Das also stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, in der eben ja auch Schlegel seine großen Überlegungen zur Antike angestellt hat. Er hatte mit seiner Prägung einen weltweiten und dauernden Erfolg, da der Ausdruck als besonders passend empfunden wurde. Man hat den Eindruck, dass die meisten ihn in dem Glauben gebrauchten, dass seine Verwendung griechischen Ursprungs sei. Dazu muss ich mich natürlich deswegen hier äußern. Aber Kanon wurde niemals in diesem Sinne gebraucht. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Aus seiner beständigen Anwendung in der Ethik behielt Kanon immer die Bedeutung von Regel oder Vorbild. Jetzt nochmal den Polyklet. Regel und Vorbild, das ist der Gedanke, aber nicht die Liste. Aristophanes grammatische Beobachtung über die Analogie in der Deklination hätte man Kanones, Regeln, nennen können, oder man hätte einen bestimmten Autor oder seinen Stil als Kanon, als Muster oder Vorbild beschreiben können. Nicht durch die Antike, sondern allenfalls durch die biblische Tradition, denken wir an die kanonischen Evangelien, konnte und können die missbräuchlichen Anwendungen von Kanon nahegelegt werden. Bedeutet also, dass wir uns in Zukunft eigentlich über diesen Begriff nochmal Gedanken machen, oder wir sagen, es ist eben einfach so, wie wir jetzt Kanon im Sinne der Auswahllisten verstehen. Allerdings gibt es dann ein Problem, und ich habe in dem Werk, ich habe es jetzt nicht dabei, habe von Aleida und Jan Assmann über Kanon und Zensur ziemlich lange blättern müssen, auch nicht in der Einleitung, sondern erst als Ernst August Schmidt, den ich jetzt hier dummerweise umgekehrt hast, also nicht A.E. Schmidt, sondern E.A. Schmidt über Kanon, also Seite 248. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass Kanon als Kanon von Klassikern das Phänomen des Klassizismus voraussetzt, dass also nicht eo ipso Klassizismus, sei es die Reaktion auf Kanon, sei es das Motiv der Kanonbildung ist. Daher darf man von Kanon nur insofern sprechen, wenn man sich von folgenden Verengungen freimacht. Das ist auch nicht ganz untypisch für Ernst August Schmidt, dass er jetzt hier gewissermaßen uns die Route ins Fenster stellt, die Konnotation aus der Kirchengeschichte, wo das Nicht-Kanonische apokryphisiert und heretisiert wird, also das muss weg. Und zweitens die klassizistische Verbindlichkeit, die den Kanon in die Autorität des Musterhaften und Klassischen erhebt. Und damit haben wir natürlich heute im postkolonialen Zeitalter und Zensur und so weiter eigentlich sehr viel zu tun. Dieser Geltungsanspruch muss beschränkt werden, und jetzt kommt die vermittelnde Lösung, andernfalls kann Kanon nicht in seiner Orientierungsfunktion, und das ist das, worauf eben Ernst August Schmidt hinaus möchte, er möchte sagen, es sind eben Texte, an denen man sich orientieren kann, die aber nicht im Sinne der dann dazugehörigen Zensur, was gehört nicht dazu, was ist böse, und eben auf der guten Seite dann das sozusagen Form der Regel Erlaubte stehen lässt, sondern nur als Norm verstanden werden. Also das ist das Problem. Orientierungsfunktion statt Norm. So, das als vorausgeschicktes zum Thema kanonische Texte zum Krieg und Frieden. Wir wollen uns heute mit diesem Autor beschäftigen, Thukydides, eine Doppelherme, auf deren Rückseite eben Herodot, über den man auch hätte viel über Krieg und Frieden sagen können, weil er vielleicht sogar am ehesten in diese romanhaften Traditionen auch einzureihen wäre, weil er ja den gesamten Konflikt zwischen den Persern und den Griechen eben als Thema seiner großen Geschichtsdarstellung fasst. Thukydides Werk ist vergleichsweise mit Herodot kürzer, das sind hier die beiden Oxford-Bände, weil wir ja das auch lesen sollen, und das, was ich heute vorstellen möchte, das ist dann noch sehr viel kürzer, das sind nur einige wenige Seiten, die es aber in sich haben. Das heißt, ich werde nicht über den ganzen Peloponnesischen Krieg sprechen, sondern eigentlich nur über eine Episode, die sogar eher beiläufig berichtet wird. Warum? Warum mache ich das? Weil an dieser beiläufigen Episode eigentlich das gesamte Konzept des Thukydides zum Aufschein kommt. Und Thukydides hier auch im Grunde genommen sich als gelehriger Schüler der Sophisten zeigt. Ich habe Ihnen kurz die Karte, weil Sie vielleicht nicht alle wissen, wo Melos liegt, eingeblendet. Also Melos liegt hier unten. Ich kann das ja auch hier mit dem Dings machen. Wir machen das ja. Also Melos liegt da unten, und Sie sehen, das ist schraffiert, genauso wie hier die große Peloponnes. Und das bedeutet, eher zum Einflussbereich der Spartaner gehörig, während hier Athen so grau unterlegt eben den delisch-attischen Seebund dominiert und die Leute da auch eben knallhart an die Kandare nimmt, weil sie zahlen müssen. Noch etwas, dieses Thema, der Melia-Dialog, ist durch die Ereignisse, die uns ja auch zu diesem Thema hier geführt haben, besonders aktuell geworden. Und dazu wollte ich Ihnen dann gleich noch was zeigen. Zunächst mal eine Grundauffassung, die Thukydides zu Beginn im berühmten Methodenkapitel, erstes Buch, Kapitel 22, formuliert. Weil wir es ja da mit Reden von Akteuren zu tun haben, das ist nicht Fiktion, das ist nicht wie bei der Ilias, obwohl die da auch nicht als Fiktion galt, aber hier ist es, müssen wir uns klar machen, eine Fiktion. Gleichwohl sagt Thukydides in seinem Methodenkapitel, dass dabei Dinge zum Ausdruck, zur Sprache kommen, die, wie er sagt, eben der allgemeinen Meinung der Redner von Menschen in einer solchen Situation eigentlich entsprechen. Zitat: Und was in längeren Reden die einzelnen Akteure vortrugen, sei es kurz davor, in den Krieg einzutreten, sei es schon mitten darin, hier den genauen Wortlaut dessen, was gesagt worden war, aus dem Gedächtnis abzurufen, war unmöglich sowohl für mich, wo ich selbst Zuhörer war, als auch für die mir von anderen Schauplätzen Berichtenden. Auch die konnten es nicht genau sagen. Wie nun die einzelnen Reden über die jeweils anliegenden Themen mir schon im höchsten Maße das Erforderliche zum Ausdruck zu bringen schien. Sie merken, diese Sprache ist auch in der deutschen Übersetzung noch komplex. Also es geht hier um das im höchsten Maße Erforderliche im Augenblick. Was sagt einer in diesem Augenblick, und das ist eben peritona apa ontronta deonta malis apain, wobei ich mich so eng wie möglich an den Gesamtsinn des in Wahrheit Gesagten hielt. Da ist eben dieser hier der Begriff der Sympasa gnome. So sind die Reden formuliert. Das heißt, hier ist eine gewisse Freiheit, aber doch verpflichtet er sich auf das, was eigentlich dem Wesen nach hier vom Geschehen her hätte gesagt werden müssen oder auch gesagt worden ist. Dieses hätte, das ist dann gewissermaßen das Konzept des Thukydides, diesen Krieg überhaupt so zu beschreiben, dass dabei mehr als eine historisch kontingente Darstellung von etwas oder von etwas, was historisch kontingent ist, herauskommt, sondern wo zugleich, und da sind wir beim Kanonischen, etwas zum Ausdruck kommt, von dem er sagt, dass die menschliche Natur sich so oder ähnlich in ähnlichen Verhältnissen wieder verhalten wird. Und daher mein Einstieg mit dem Kanon, weil da könnte man tatsächlich sagen, die Geschichtsauffassung des Thukydides ist insofern eine selbstkanonische, weil sie sagt, hieran lerne, wie solche Konflikte ablaufen. Und deswegen kann man das Ganze, was in diesem Krieg beschrieben ist, gewissermaßen nochmal kondensieren in diesen Melia-Dialog. Und das ist der Grund, weswegen ich hier stehe. Ja, im Laufe dieses, damit Sie sich das ein bisschen einordnen können, Ablauf des Geschehens im Rahmen des Werkes, also im 5. Buch 84 werden eben agidische Oligarchen auf diversen Inseln interniert, also das sind gewissermaßen die politischen Gegner außerhalb Athens, was ja demokratisch ist, und dann fahren die Athener mit einer starken Flotte gegen Melos. Zunächst führt man Verhandlungen, das ist das, was wir uns heute anschauen, nämlich von 85 bis 113, eben zwischen athenischen Delegierten und den politischen Entscheidungsträgern von Melos. Also das ist unser Thema, und danach Abbruch der Gespräche, schließen die Athener Melos ein und lassen einen Teil ihres Heeres zur Belagerung zurück. Dann kommt es zu Feindseligkeiten zwischen Argos und Phleios. Die Besatzung von Pylos macht auf lakedaimonischem Gebiet reiche Beute. Die Korinther führen einen Sonderkrieg mit Athen. Die Melier machen einen erfolgreichen Ausfall, wird kurz berichtet. Und dann politische Verfolgung in Argos, erneuter Ausfall der Melier, worauf die Athener Verstärkung schicken und Melos zur Kapitulation zwingen, die darauf eingehen müssen, und dann werden die Melier alle bestraft auf grausame Weise. Und zwar etwa so, wie wir das in der letzten Stunde gehört haben. Das heißt, die Männer werden getötet, die Frauen verkauft. Also das ist, wenn Sie sehen, dass dieses in der Weltliteratur da großes Stück eigentlich ziemlich beiläufig erzählt wird. Wenn man jetzt mal diesen Dialog rausnimmt, wird da auch nichts kommentiert. Wie schlimm es in Melos stand oder so, da gibt es keine Dramatik, sondern die Dramatik ergibt sich eigentlich nur aus der trockenen Art dieser nebeneinander gesetzten Fakten. Und das ist wiederum für Thukydides sehr typisch. Er verzichtet eigentlich auf jegliche Form der Kommentierung. Also hier wäre das nochmal zusammengestellt, die Abläufe. Wir haben eine Vorgeschichte, und die ist interessant für das, was wir ja heute auch politisch in der Ukraine und in Russland haben, eine Vorgeschichte, dass im Sommer 426 eben die Melier sich schon den Athenern einmal widersetzt haben und dass dann verschiedene Ereignisse, ich werde die jetzt nicht einzeln hier kommentieren, passieren, und wir haben hier im Frühling 416 den zweiten Versuch, eine athenische Expedition nach Melos zu schicken, dann die Belagerung, der Dialog und so weiter, und dann geht das Ganze weiter, und wir haben dann auch 413, also die Wiederaufflammen des Krieges. Dieser Krieg war nämlich in einer kurzen Phase sozusagen eine Pause eingetreten. Das werde ich gleich noch ein bisschen erklären. Karl Reinhardt hat in seinen Schriften 1943 hat er das geschrieben, später publiziert, das ist ein berühmter Gräzist, der eben hier sich über Thukydides und Machiavelli Gedanken gemacht hat. Und Karl Reinhardt bringt hier einige Punkte, die, glaube ich, selbst schon irgendwie klassisch sind und vor allen Dingen auf etwas anspielen, was wir in der letzten Stunde zur Frage Aufklärung, Sophisten und so weiter schon mal hatten. Und deswegen wollte ich Ihnen diesen Text hier kurz zitieren. Im Jahr 416, während Alkibiades im Anstieg ist, also politisch, belagern und erobern die Athener ohne jeden Rechtsgrund die kleine Ägäisinsel Melos. Das Ereignis selbst hat keine sichtbaren, unmittelbaren Folgen, das zeigte ich. Thukydides aber lässt ihm einen frei erfundenen Dialog vorangehen, wie als ob er in sein Bild der Zeit ein kaltes Licht einsetzte, in dem sich weithin nach vorwärts wie nach rückwärts die Umrisse der Ereignisse verschärfen, also eine Art Brennglas. Ein Gespräch in kurzen Sätzen antithetisch wechseln zwischen einer athenischen Gesandtschaft und der melischen Regierung. Exemplifiziert wird, unter was für Formen, was für Opfern und vergeblichen Protesten nach den Spielregeln der Politik der Schwächere dem Stärkeren unterliegt. Der Sieger auch im Kampfe des Geistes, das ist eigentlich das Brutale, was Reinhard hier zeigen will, der Sieger auch im Kampfe des Geistes, also in der Rationalität, und das ist dann für mich ein Anknüpfungspunkt, weil ich frage, wie rational ist das wirklich oder welche Form von Rationalität liegt hier vor? Im Streite der Gründe pro und contra ist der Mächtigere die Athener. Der Sieg ist zugleich ein Sieg der Ratio über die irrationalen Werte, des errechenbaren Nützlichen über das zu erhoffende Gerechte. Es ist dies Gespräch, an das man zuerst denkt, wenn man von tychidäischem Machiavellismus redet. Das wäre jetzt vielleicht auch für die Romanisten eine interessante Frage mit dem Machiavellismus, den er hier übrigens auch aus großer Kenntnis dann in diesem Aufsatz zu Wort kommen lässt. Hier zugleich erweist sich deutlicher denn je Thukydides als Schüler der Sophisten, als vertraut mit ihren Theorien, vom Rechte des Stärkeren, wie derjenigen des Kallikles in Platons Gorgias oder des Thrasymachos im ersten Buche der Politeia. Wenn auch bei Thukydides Moralisches nicht theoretisch abgeleitet, ein Naturrecht nicht begründet wird, das wird erst Aristoteles tun, die Begründung des Naturrechtes, so wird dafür das Wesen nackter machtpolitischer Dynamik aufgedeckt, weit über das hinaus, was jene sich wohl hätten träumen lassen. An verhaltener Leidenschaft, an Furchtbarkeit erinnert das Gespräch eher noch an einige Situationen des gleichzeitigen euripideischen Theaters. Und das wiederum war ja ein Hinweis von Georg Danek letzte Woche über die Troerin, die unmittelbar nach diesem Ereignis eben in Athen aufgeführt wurden. Thema Aktualität, ich sagte schon, dass dieser Dialog tatsächlich auch in Debatten, wo man es nicht erwarten würde, erwähnt wird. Sollen wir mal sehen, ob das hier funktioniert? Nee, ich will jetzt nicht abonnieren. Ja, mal sehen. So, ich will hoffen, dass das klappt. Macht er nicht. Mal sehen. Also zu Hause ging es, auch im Uni.
Läuft jetzt, glaube ich, oder? Jetzt.
Nix. Bisschen lauter? Oder ein bisschen lauter machen? Also jetzt müsste es gehen. Ist hier unten vielleicht, aber ich werde da.
Weiß ich hier.
Lautstärke ist hier. Also ich habe es hier schon häufiger, da ging es eigentlich immer. So, jetzt erstmal alles weg.
Recht? Wie hat es gut schon?
So, Entschuldigung. Jetzt fangen wir hier mal an. Das ganz kurz nur. Ich spiele das nur ein. Und da sind wir eigentlich dann...
Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte.
Ein Deal enorme. Wir beobachten, dass das Völkerrecht immer mehr verachtet wird. Ja, sogar das gesamte Rechtssystem eines einzelnen Staates. Natürlich in erster Linie durch die USA. Die Amerikaner haben ihre politischen Grenzen in fast allen Bereichen überschritten. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen.
Das war Wladimir Putin. Ich dachte, wir sprechen heute über die Antike.
Ja, die Rede, aus der dieser Ausschnitt stammt, du hast recht, die hat Putin schon 2007, also vor 15 Jahren, auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten.
Ich glaube, das ist für alle, die politisch jetzt auf der Höhe sind, genau der Punkt, wo Putin eben sagt, die Amerikaner, also die Antagonismen des Kalten Krieges, werden wiederbelebt und er sieht sich hier in einer Art Defensive, wogegen man handeln müsse. So. Und das ist ganz interessant, weil das entspricht eben dann doch ziemlich genau unserem Thema hier, Entschuldigung, mit dem, ziemlich genau dem Thema, das wir hier mit Thukydides haben. Und damit komme ich eigentlich genau in die Eingangsszene des Gespräches in 584.3 bis 85.1. Das wird also kurz vorgestellt, weil aber die Gespräche nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, damit die Menge nicht durch eine monologische Rede, eine Xyniches Rhäsis, mit einem Male verführerisches und ungeprüftes von uns zu Ohren bekommt und getäuscht wird. Wir wissen nämlich, dass genau das die Bedeutung der Beschränkung auf nur wenige Zuhörer ist. Die Athener werden da gewissermaßen in die Kammer zu den Oligarchen geführt, die ja diese Stadt so oligarchisch, spartanisch lenken, und sie wollen nicht, dass die vor dem Volk sprechen. Das Ganze ist also in der Hinterzimmer-Diplomatie. Verhaltet ihr euch, wie ihr hier sitzt, umso sicherer. Also ihr seid sozusagen da auf der sicheren Seite, sagen die Athener zu den Meliern. Auf jeden einzelnen Punkt nämlich, und nicht in einer zusammenhängenden Rede, sondern wenn etwas nicht richtig gesagt worden zu sein scheint, das greift auf und trefft eure Entscheidung. Da sind wir eigentlich schon fast bei dem, was dann Platon in seinen Dialogen immer wieder zeigt. Sokrates redet nicht wie die Sophisten in langen Logoi, so wie ich jetzt hier am Stück, sondern der stellt kurze Fragen, will antworten und prüft dann, was da im Einzelnen gesagt wird. Eine sehr interessante Stelle für die Theorie des Dialoges. Die Billigkeit, sagen jetzt die Melier, die Billigkeit, einander in Ruhe zu unterrichten, das Wort Ruhe ist für den sozusagen spartanisch sich gebenden Griechen hier das entscheidende Wort, während die Griechen ja bei den Athenern eher so unruhig sind. Also die Billigkeit, einander in Ruhe zu unterrichten, findet unseren Beifall. Indes passt die Tatsache, dass der Krieg ja schon vor unserer aller Augen steht, nämlich mit entsprechenden Schiffen, belagerten auf der Insel Melos, und nicht erst irgendwann einmal als mögliches vor der Tür steht, nicht zu diesem Verfahren. Also Sie klagen hier ein, dass eigentlich die Situation des Dialogs nicht stimmt. Wir sehen nämlich, dass ihr selbst als Richter gekommen seid über das, was zu sagen ist. Also der Richter selber sozusagen, Plädoyer und Richter in einem. Wir wissen, dass wenn wir uns am Ende aller Wahrscheinlichkeit nach ans Recht halten und genau deswegen euch auch nicht nachgeben, dies den Krieg nach sich ziehen wird, lassen wir uns aber überreden, die Knechtschaft. So, und diese Situation, ein kleiner Staat, ich hatte es Ihnen ja vorhin gezeigt, eine Übermacht, die vorfährt und nochmal Gespräche führt, das ist, also finde ich, kaum zu überbieten an Klarheit und vielleicht auch an Überlegungen, wie man dieses Thema aufbereiten kann. Und wenn man jetzt, das möchte ich mit Ihnen gemeinsam jetzt tun, die einzelnen Argumente prüft und das Vorgehen der jeweiligen Partei, also die Argumente, dann braucht man das eigentlich nicht mehr auf die gegenwärtige Situation jedes Mal zu beziehen. Das ergibt sich leider wirklich von selbst. Und das, was Thukydides das Thema Esae nennt, ein Besitz für den jeweiligen Anlass, das scheint tatsächlich, wenn man das so sieht, besonders sinnfällig zu sein. Also wir haben dazu noch ganz kurz hier 16. Kriegsjahr 417, 416. Die Athener sind auf der Vormacht zur See. Sie sichern diese ab. Sie versuchen, ihren politischen Einfluss auf die Städte der Griechen immer weiter auszudehnen. Es gibt dann 421 diesen Frieden des Nikias von 421 bis 414, der aber eigentlich nur ein fauler Frieden ist, auf Betreiben eben des Athener Nikias, weil durch entsprechende Niederlage die Kriegstreiber eben nicht mehr am Leben waren. Und dabei wird auch festgelegt, das ist für uns wichtig, wie mit den Bündnispartnern und Tributpflichtigen zu verfahren ist. Denn auch die Bündnispartner dürfen eigentlich nicht angegriffen werden. Das ist wichtig. Also wir haben ja ein System, wo zwei Großstaaten, Sparta, Athen, miteinander im Krieg sind und die haben wiederum Verbündete. Und jetzt dürfen aber die Verbündeten der jeweilig anderen Seiten eben auch nicht angegriffen werden. Doch die Athener arbeiten weiter an ihrer Vormacht. Athen also auf dem Gipfel ihrer Macht, Alkibiades als Kriegstreiber, die Schlacht bei Mantinea, langsames Verdrängen des Sicherheitsdenkens zugunsten einer Machtexpansion. Also das, was wir ja auch aus der ost-westlichen Gegensatz Dialektik jetzt kennen, dass es eigentlich immer zu gesagt wird, wir haben ein Sicherheitsdenken oder wir brauchen für unsere Sicherheit diese und jene Korridore und da müssen entsprechende Sicherheiten auch materialiter geleistet werden. Das wandelt sich dann zu einem Expansionsdenken. Also wir haben im Grunde genommen hier den Imperialismus auf dem Vormarsch in der Gestalt, also der Sicherheitspolitik. Und das Grundmovens ist dann die Pleonexie, also das Mehr haben wollen, weil eben die Macht, darum geht es eigentlich, die Dynamis, das ist der Begriff, als pleonektisches Prinzip überhaupt erscheint. Pleonektisch heißt, da geht es eigentlich immer darum, dass man noch mehr hat. Man hat eigentlich in dem Moment, wo man etwas hergibt, eigentlich schon an den eigenen Baum die Säge angesetzt. Also use it or lose it, entweder man macht da was mit oder man muss sozusagen mit der eigenen Abwicklung oder dem Untergang rechnen. Frage, gibt es also sowas wie einen kontrollierten Umgang mit Macht überhaupt, wenn das ein so scharf Dialog, also dynamisches Gefüge ist? Ich sagte schon, im Werk des Thukydides, es hat ja 8 Bücher, das letzte ist von Thukydides nicht abgeschlossen worden, ein eher beiläufiges Ergebnis, und wir haben das einzige Mal statt Reden, die also am Stück gehalten werden, einen Monolog wie im Theater, wo also zwei Parteien da mit entsprechenden Wortwechseln eben miteinander sprechen. Nochmal kurz zur militärischen Bedeutung. Die Athener mit 38 Schiffen und 1200 Hopliten, 300 Bogenschützen und noch 1500 Hopliten der Bündnisgenossen. Es ist schon eine ziemlich gewaltige Macht, die da jetzt aufgebaut wird. Melos ist, wie ich schon sagte, eine Gründung der Spartaner, dorischer Abstammung, und versucht sich in Neutralität, was zunehmend schwieriger wird. Als das scheitert, heißt es da, kommt es zum offenen Krieg. Und nun kommen da unter Kleomedes und Lykomedes und Theseas die Athener vorgefahren. Und nun kommt man also mit den Unterhändlern zunächst mal zu Gesprächen zusammen. Das habe ich eben erklärt. Die Melier akzeptieren diese Form. Es geht also um einen, wenn man so will, Informationsaustausch, fundierte Entscheidung. Das ist das, was die sagen. Aber sie sagen eben auch schon, es gibt diesen Widerspruch zwischen Kommunikationsform und Situation. Also so wie man sich zusammensetzt, wenn da die Kanonenboote vor Ort liegen, kann man eigentlich nicht mehr locker über die Dinge sprechen. Und ich finde das ganz interessant, immer im Gedächtnis zu behalten, weil wir ja gegenwärtig auch das Thema Verhandlungen haben. Und wenn Sie diese Politik verfolgen, gibt es ja zwei Lager. Die einen sagen, Verhandlungen jetzt, wir müssen mit den Waffenlieferungen aufhören, wir müssen sozusagen den Krieg beenden, und das Verhandeln ist die einzige Möglichkeit überhaupt. Und die anderen sagen, zum Beispiel Herfried Münkler und andere, da könnte ich auch nachher nochmal was zu dieser Debatte zwischen Habermas und Münkler sagen, die sagen, verhandelt wird erst dann, wenn der Krieg keine Chance mehr hat, also wenn man sich festgefressen hat in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und das ist im Grunde genommen die Position, die Thukydides auch hat. Und insofern darf man sich fragen, ja, warum reden eigentlich die Athener mit den Meliern überhaupt? Warum fangen sie nicht einfach gleich an? Und ich glaube, das gehört eben mit zu den Darstellungsprinzipien des Thukydides, dass er dieses Gespräch dann doch vorweg schickt. Ich komme jetzt zu einer Themenanalyse. Also das Gespräch zieht sich über einige Seiten hin. Was ich nicht machen wollte, war, Ihnen jetzt immer Argument gegen Argument zu präsentieren, sondern ich habe das versucht, etwas zu bündeln und habe das unter Überschriften gestellt, wobei bei diesen Überschriften eigentlich signifikant immer eine Position besonders hervortritt. Also Macht gegen Ethos ist eben die Position der Athener, die immer sagen, wir haben die Macht, Ethos interessiert uns eigentlich nicht. Also irgend sowas wie Gerechtigkeit, warum macht ihr das? Ja? Und die andere Position, die dagegen hält, ist eigentlich dann die der Melia nur mit der Nützlichkeit. Und das ist die Frage, überlegt doch mal, vielleicht ist was anderes zu tun für euch doch besser. Sie versuchen es nicht argumentativ mit dem Prinzip der Gerechtigkeit, weil das ja ein Problem ist, wie innerstaatlich oder zwischenstaatlich Gerechtigkeit überhaupt durchgesetzt werden kann. Das ist also ein ganz wesentliches Problem. Und dann gibt es ganz interessant auch transzendente Aspekte über Götter und Schicksal. Die werden natürlich, das ist ja das, was Reinhard sehr deutlich gesagt hat, bei den rationalen Unterhändlern der Athener einfach vom Tisch gewischt, aber auf eine Art und Weise, die auch durchaus lesenswert ist. Und schließlich bleibt da noch so ein bisschen was über Rationalität übrig, also was ist eigentlich hier der Mechanismus? Und dann möchte ich, weil ich dieses Gespräch dann damit eigentlich so in zwei Blöcke, pro, contra, beziehungsweise das sind diese verschiedenen Überschriften, unter denen diese Sachen dann gebracht werden im Einzelnen, möchte ich dann noch gesprächstheoretische Aspekte anknüpfen und möchte fragen, wie wir heute eine solche Gesprächsführung betrachten würden. Und da ist es für mich natürlich interessant, dass Habermas sich auch in die gegenwärtige Position ja eingemischt hat mit großen Artikeln, wo er noch einmal wieder auf dieses Gebot des Gespräches und auf die Notwendigkeit der Verhandlung hingewiesen hat. Und die Schwierigkeit seiner Argumentation im jetzigen, die kann man ganz gut nachvollziehen, theoretisch, wenn man sich fragt, gäbe es für die Situation zwischen Melos und Athen eigentlich Möglichkeiten für das kommunikative Handeln, wie Habermas sich das vorstellt. Das ist also eine Applikation, mit der ich hoffe, dass Sie das Ganze etwas so abwägen können, was eigentlich da für Mächte gegeneinander antreten. Also ich beginne jetzt mal mit dem ersten Punkt. Ich werde da immer so ein paar Punkte raussetzen. Macht gegen Ethos, rot, das ist immer das, was die Athener sagen. Und grün, wenn ich das bringe, das kommt hier noch nicht so, weil ja Macht gegen Ethos die Position der Athener ist. Aber Sie sehen an den Nummern, dass ich eben immer nur die Argumente der einen Seite bringe. Also hier der Athener. Grün werden dann die Melier sein. Also die Athener bestehen auf dem Realitätsprinzip. Man darf in der Lage der Schwachen sich keine Spekulationen über die Zukunft hingeben. Rettung ergibt sich allein aus einer nüchternen Betrachtung der Dinge, wie sie sind. Dieses Argument wird heute auch immer wieder vorgebracht. Wenn die Melier das nicht verstehen, braucht man nicht mehr miteinander zu sprechen. So sagen die Athener. Daher soll man ohne Umschweife auf den Kern der Dinge kommen. Umschweife wären zum Beispiel, die Athener könnten sich auf ihre führende Rolle in den Perserkriegen berufen. Das ist also eine Art Selbstkritik. Wir laufen nicht herum und sagen, es steht uns an, weil wir haben die Perser besiegt. Das wäre alles eigentlich Feuilletonismus. Melia als Gründung der Spartaner interessiert auch nicht. Egal, welche Tradition die haben, Fakt ist, sie werden von den Athenern einfach kassiert. Es geht allein um die Durchsetzung des Möglichen, das vor aller Augen liegt. Das war übrigens auch während meiner Dissertation so einer der Passagen, wo ich halt über die Eisthesis gesprochen habe oder nachgedacht habe. Nicht? Also dieses, schaut die Kanonenboote, schaut unsere Schützen. So, glaubt ihr, dass ihr irgendetwas habt, das ihr dem entgegensetzen könnt? Das ist die Macht des Faktischen. Das Gerechte nämlich, und das ist natürlich reiner Zynismus, ist überhaupt nur unter Gleichmächtigen möglich. Das heißt, das gibt es nicht. Gerecht ist gewissermaßen nur eine Formel, eine hohle Formel. Wenn zwei Mächtige sagen, ich kann dich nicht, du kannst mich nicht, naja, dann lassen wir mal die Verhältnisse so, wie sie sind. Wer im Vorteil dagegen ist, sucht das Mögliche durchzusetzen und der Schwächere muss das zugeben. Das ist jetzt das, was eben Reinhard unter diesem Motto Sophistik, das wäre Kallikles oder Thrasymachos, nicht der, das Gerechte, sagt Thrasymachos in der Politeia, ist der Vorteil des Stärkeren. Das wäre genau diese Position. So, nächstes Argument. Für uns besteht der Konflikt nicht mit den Spartanern, sondern eigentlich mit den Unterworfenen. Wir sind nur hier, um unsere Herrschaft zu sichern. Das ist auch nochmal sehr interessant. Wir brauchen keine Warnung. Wenn ihr euch fügt, dann ist das euer höchster Nutzen. Das geht auf Hinweise, die ich nachher nochmal durchgehe. Denkt an den Nutzen. Ja? Wie sollte in der Unterwerfung irgendein Nutzen liegen, sagen dann die Melier. Dann, wenn man so der Vernichtung entgeht, sagen die Athener. Also es geht um alles oder nichts. Genau dieser Gedanke wird ja gegenwärtig politisch auch zwischen der Ukraine und Russland formuliert. Die Russen haben exakt formuliert, Vernichtung dieses Staates. Es gibt sozusagen nichts und deswegen sagen die Ukrainer, wir können, da gibt es für uns keinen Kompromiss. Ja? Genau dieselbe Situation. Höchster Gewinn ist für uns euer Hass. Da wird es jetzt ein bisschen zynisch, weil Hass zeugt von starker Herrschaft. Freundschaft ist Zeichen von Schwäche, so die Athener. Verstehen Sie? Also wenn die Melier sagen, wir hassen die Athener, aber wir müssen es nun mal gewähren lassen, wir können nichts dem entgegensetzen, dann sagen die, ja, das zeigt, wir sind die Herren. Und deswegen sagen die Spartaner, für uns ist der Konflikt nicht mit den Spartanern, sondern ist eigentlich nur mit den Unterworfenen, denen wir unsere Herrschaft überwerfen oder Herrschaft unter unsere Herrschaft bringen. Und je strenger wir sie ausüben, desto stärker sind wir, desto weniger werden die Spartaner sich an uns vergreifen. Das ist also ein reines Machtspiel. Es geht also nur um die Machtfrage, nämlich die Erweiterung des Herrschaftsgebietes und die sichere Unterwerfung. Vor den Festländern, also den Spartanern, haben wir keine Zeit und hofft nicht darauf, dass sie euch helfen werden. Das werden sie nicht tun. Wenn sich die Mächtigen auf die Hoffnung eines glücklichen Ausgangs verlassen, dann verlieren sie im schlimmsten Ende nicht gleich die Grundlage ihrer Existenz. Also jetzt kommt ein Argument, weil die Melier sagen dann, ja, pass aber auf, das Große kann fallen. Und dann sagen die, ja, wir sind aber so groß, selbst wenn was schief gehen sollte, wir werden weiter bestehen. Dagegen ihr, wenn es bei euch schief geht, ist einfach komplett vorbei. Also wir können uns leisten, Fehler zu machen, ihr dagegen könnt es euch nicht leisten. Es geht bei solchen Bündnissen nicht um Wohlwollen mit den zu Hilferufenden, sondern entscheidend ist eben, wer mehr Macht hat. Also die gerade die Spartaner machen das genauso und werden sich daher nicht in eine Sache einmischen, die wir als Seefahrer in der Hand haben. Ja? Also da sieht man auch die Abschreckung im Grunde. Ne? Jeder kalkuliert, was kostet mich das, was mache ich. Schließlich, Athener, wir würden niemals eine Belagerung aus Furcht abbrechen. Daher habt ihr nun lauter Dinge gesagt, die eurer Rettung nicht förderlich sind. Stattdessen habt ihr euch auf vage Hoffnung verlegt mit V. Ihr habt die Gegebenheiten aus dem Blick verloren. Und das ist das, was ich anfangs sagte, die Eistes ist. Also wenn man einfach die Schiffe sieht, da braucht man nicht mehr lange überlegen, ob es da irgendeine Möglichkeit gäbe. Lasst euch nicht von Gefühlen wie der Scham verleiten, in den Untergang zu stürzen. Das wäre sozusagen der Heroismus des Untergangs. Aufgrund einer falschen Bedeutung dieses Wortes ist schon mancher in unheilbares Unglück geraten. Da wird also knallhart die Aischyne, was ja im Griechischen gerade zum Wesen auch dieser Schamkultur, Shame Culture gehört, die wird also einfach vom Tisch gefegt. Ja? Also nicht irgendwie jetzt hier lebensgefährlich sich versuchen, gegen den übermächtigen Feind zu stellen. Es ist nicht ehrenrührig, gegen eine Übermacht wie der unsrigen zu kapitulieren. Insgesamt fährt der am besten, der sich dem Mächtigeren fügt, den Gleichen nicht nachgibt und den Unterlegenen maßvoll begegnet. So. Es geht um euer Vaterland und daher ist eben dieser Rat hier wichtig. Sie sehen, also die Athener haben eine ganze Reihe von durchaus scharfen Argumenten und die Frage natürlich, die wir dann noch untersuchen, wie rational, oder was heißt hier rational eigentlich? Kommen wir also zur Gegenposition der Melier. Sie sehen, das sind auch nur sehr viel weniger Argumente. Das Grüne habe ich deswegen hier gewählt wegen der Hoffnung. Also, sie beziehen sich auf die Nützlichkeit, auch die Berücksichtigung des allgemeinen Guten, des Koinon Agathon. Das ist ja ein großartiger Begriff, nicht? Also das Koinon Agathon, da sind wir doch alle quasi unter dem Schirm und da wollen wir doch im Grunde genommen unsere Konflikte dann auch regulieren. Wenn man das Gerechte auch als gefährdet ansieht, so bleibt dennoch eine gewisse Billigkeit, die auch ihren Nutzen hat, wenn man sie genau nimmt. Die Melier analysieren den Begriff des Nützlichen und versuchen diesen immer wieder auf den allgemeinen oder allgemeinen Nenner zu bringen. Und sagen dann eben, das allgemeine Gut ist eben dann auch für alle nützlich. Das allgemeine Gut ist nicht so riskant wie das einseitige des Mächtigen. Also das ist sozusagen eine Verteilung des Gutes, da kriegt jeder was ab. Und da sind wir dann eigentlich schon beinahe bei so modernen Gerechtigkeitstheorien. Wenn man das verteilt, wenn eine gewisse Gerechtigkeit für alle da ist, dann läuft der Laden insgesamt halt stabiler. Und auf der anderen Seite gibt es eben das Risiko der Mächtigen, durch eine Niederlage ein Beispiel zu geben. Also wenn sie jetzt unterlägen, dann würden die anderen, die ja auch gehasst unterworfen werden, denken, also man kann es auch mal versuchen. Also, wollt ihr uns nicht als neutrale Freunde, bieten die Melier an. Und dem halten sie dann eben entgegen, als sie sagen, nein, das wollen wir nicht, die Athener, dann sagten die, ja, dann macht ihr aber auch alle gleich. Dann gibt es eigentlich keinen Unterschied, ob man sich sozusagen irgendwie fügt, dass man einen Ausgleich findet oder ob man komplett unterworfen wird. Ja? Es gibt dann im Grunde genommen keine Verbindung mehr zwischen den Unterworfenen und den Herrschern. Und das gilt dann eben für alle. Sollte man nicht im Nützlichen einen Handlungsaspekt gewinnen können, fragen sie sich dann auch. Hier könnte man doch vielleicht plausible Argumente finden. Hier könnte man doch irgendwie versuchen, über das Nützliche, was ja eine Kategorie der Beratungsrede ist, irgendwie etwas aufzuspießen. Würde man sonst nicht auch diejenigen gegen sich aufbringen, sagen sie, die sehen, was hier geschieht und befürchten, ihr möchtet auch gegen sie ziehen. Ja? Also da kommt immer dieses Argument, schaut mal, was könnte daraus werden. Also das könnte doch für andere dann auch, die jetzt vielleicht bis jetzt mit euch noch on good terms sein, dazu führen, dass sie sagen, also mit den Athenern, da muss man sozusagen sich wappnen, den muss man eben entgegenziehen und sich sozusagen auf Rüstung verlassen, nicht auf Verträge. Auch diese Argumente sind gegenwärtig ja in aller Munde. Wir denken gerade eben an den Vorteil der Spartaner, denn die Spartaner würden einen großen Imageverlust erleiden, wenn sie uns jetzt im Stiche ließen, was aber, wie wir wissen, nicht passiert. Also das sind alles so Hoffnungen, ja, Sie sehen, und eigentlich haben die also kaum etwas dagegen zu stellen. Und jetzt sagt eben Athen am Schluss, ihr seid naiv, wenn ihr glaubt, dass dieser Nutzen, von dem ihr sprecht, überhaupt sicher ist, aber das Gerechte zu erreichen ist, wenn auch gefährlich. Also das heißt, dass man eben im Sinne dieser Shame Culture eben, egal wie, sich auf das Gerechte festlegen sollte. Es ist ungerecht, dass sie von den Athenern überfallen werden. Deswegen setzen sie sich zur Wehr, ein gerechter Krieg. Aber im Grunde sagen die Athener, das ist komplett weltfremd. Also mir kommen viele dieser Argumente aus der gegenwärtigen Diskussion sehr bekannt vor. Dann gibt es noch diese transzendenten Aspekte, also Götter und Schicksal. Da heißt es dann, manchmal entspricht der Erfolg im Krieg nicht den Gegebenheiten der Kräfte. Ja, also das heißt, manchmal ist das Kriegsglück dann doch so, dass die Schwachen gewinnen. Auch das haben wir. Auch wir stehen nicht abseits des göttlichen Wohlwollens, sagen die Griechen, also die Athener, Entschuldigung. Das ist natürlich auch wieder so etwas zynisch, denn was wir tun, ist nicht außerhalb unseres Glaubens an die Götter. Wir fordern nichts, was nicht allgemein menschlich ist. So ist es nun mal, sagen sie. Und die Begründung, Götter und Menschen herrschen überall durch Zwang und Gewalt. Das ist natürlich wieder so ein Argument, wo ich sagen muss, wenn man jetzt Zeus als den Letzten, der mit Dikaiosyne oder Dike herrscht, nimmt, dann wäre da schon der Versuch, dass eben Zeus als der Gott eben des gerechten Herrschens eben genau nicht so agiert. Aber hier wird eine andere Position, also ein anderes Götterbild vorgestellt. Das haben wir so nicht erfunden, sondern bereits als allgemeine Norm übernommen. Da sind wir jetzt so beim Naturgesetz gewissermaßen. Alle würden genauso handeln wie wir, daher fürchten wir die Götter nicht. Die Spartaner werden nicht so unvernünftig sein, sich zur Kopflosigkeit einer Hilfe bereden zu lassen. Das ist im Grunde genommen auch jetzt wieder das Argument, ja, gibt es Atomwaffen, wer wird den ersten Schritt tun, lässt man den ganzen Konflikt irgendwie so eingehegt und so weiter und so weiter. Denn sie haben, die Spartaner, negative Erfahrungen gemacht und sie halten nur das Nützliche für sie, also was ihnen jetzt zufällig etwas bringt, auch für das Richtige. Gebt euch also keinen irrationalen Hoffnung hin. Letzter Versuch. Wir wissen, dass es schwierig ist, gegen eure Übermacht und das Kriegsglück zu kämpfen, wenn man nicht auf gleich steht. Dennoch vertrauen wir auf das göttliche Schicksal, denn wir kämpfen als Fromme gegen Ungerechte. Die Spartaner werden uns sicher beistehen, daher sind wir nicht ganz irrational. Aber das ist genau der Punkt. Auch der spielt in der gegenwärtigen Diskussion immer eine Rolle, so eine bestimmte Hoffnung, es könnte ja sein, dass. Es könnte irgendwas passieren. Wenn Sie Gazetten lesen, also der Gesundheitszustand der russischen Führung ist immer ganz schlecht und es kann schon morgen alles ganz anders sein. Das ist genau das, was hier mit der Hoffnung gemeint wird, dass Leute sich dann auf eine solche Hoffnung irgendwie verlassen und da bleibt dann ganz kühl von den Athenern immer nur, bleibt bei dem, wie es ist. Schaut an, was ist. Ihr werdet euch mit dem arrangieren müssen. Also genauso die Spartaner werden uns beistehen. Daher sind wir nicht irrational. Wir vertrauen auf die Hilfe, denn wir liegen in ihrem Einflussbereich. Es bestehen verwandtschaftliche Verbindungen. Das ist so diese Vorstellung, dass wir die Dorier und die Ionier haben und die sind gewissermaßen Familien. Gegen den äußeren Feind Persien haben sie mal zusammengestanden, aber jetzt sind es wieder zwei Familien und wenn wir nun mal zu den Doriern gehören und den Spartanern, werden wir diese Hilfe schon haben. Damit versuchen sie im Grunde, Pfeifen im Walde, würde ich sagen, die Übermacht der Athener so etwas zu relativieren, ihnen vielleicht auch ein bisschen Angst zu machen, es könnte das und das passieren. So, jetzt kommen wir noch zu einigen wenigen rationalen, im engeren Sinne, Argumenten. Wenn ihr nun so auf eure Herrschaft pocht und die Unterworfenen sich davon befreien wollen, dann werden wir alles daran setzen, nicht unter eure Herrschaft zu kommen. Das heißt, wenn ihr sagt, und das kennen wir jetzt auch, wenn ihr so bedingungslos eure Macht durchsetzt, werden wir, weil wir ja sonst verlieren und untergehen werden, auch alles daran setzen, euch zu bekämpfen. Athener, wenn ihr besonnen überlegt, dann werdet ihr das nicht tun. Es geht ja nicht um Anständigkeit, sondern einfach nur ums blanke Überleben. Also mir kommen alle diese Gedanken, diese Argumente durchaus bekannt vor. So, damit habe ich jetzt eigentlich diese Themenanalyse zunächst mal abgeschlossen. Wie gesagt, ich habe da die verschiedenen Punkte jetzt mal zusammengefasst. Das wiederholt sich zwar nicht sehr, aber man kann doch solche Punkte finden. Deswegen können Sie das andere dann selbst lesen. Und ich komme zum letzten Punkt, nämlich den gesprächstheoretischen Aspekten. Die sind mir dann eigentlich jetzt noch viel wichtiger. Also wir haben natürlich eine Fülle von Literatur dazu, weil irgendwie jeder sich berufen fühlt zu diesem wirklich sehr anrührenden auch und sehr intensiv wirkenden Text sich zu äußern. Ich gebe hier mehr oder weniger zufällig, ich sage nachher nochmal was zu anderen gegenwärtigen Positionen was. Aber hier Volkmann Schluck, ein politischer Philosoph, bringt das auf die Formel, dass die Macht an sich problematisch ist. Sie tritt selten unverhüllt ans Licht, sagt er, aber die Zwänge der Macht, die sind eben derart, dass sie problematisch sein muss, nämlich innere Machtsicherung ist wichtiger als die Expansion. Machtsicherung nur durch kompromisslose Unterdrückung. Auf Macht gegründete Herrschaft steht immer auf riskanter Position. Also das wäre sozusagen jetzt das, was man den Athenern entgegenhalten könnte. Es geht aber stets nur um solche Staaten, die in der Machtsphäre liegen. Also nicht die dann eingemeindet überfallen werden und so weiter. Andererseits eben immer die Tendenz zur Machterweitung, soweit sie eben Mittel gegen den Machtverlust ist. Und das ist, wenn Sie sich erinnern, als der Krieg vor einem Jahr begonnen hatte, gab es eine Menge Sendungen und Hinweise über die sogenannte Vorgeschichte. Das ging dann bis in die 90er zurück, was also alles an bestimmten Verträgen seitens des Westens mit der Osterweiterung und gekommen ist, wo man immer wieder versucht hat zu zeigen, ja, hier wurde genau diese Tendenz zur Machterweiterung des Westens, die dann auf Seiten des Ostens, der damals zu schwach war, um etwas zu machen, eben hingenommen werden musste. Und jetzt kommt sozusagen der Weg in die andere Richtung. Der Imperialismus als Antwort auf eine westliche Expansion zu nah eben an Russland. Und diese Argumente findet man gegenwärtig, soweit ich das sehe und höre, nicht mehr. Die sind komplett verschwunden. Und das hängt natürlich mit der Brutalität und überhaupt mit dem Kriegsgeschehen zusammen, dass man das nicht mehr sagt. Aber als am Anfang das noch sozusagen ein Konflikt war, wo man noch gar nicht so genau wusste, kam immer wieder dieses Argument. So, und damit komme ich jetzt zu Habermas. Also die Frage eben der Rationalität dieser Argumente. Und das will ich jetzt einigermaßen kurz machen. Rationalität für Habermas ist eben, wenn man gute Gründe geben kann. Gute Gründe ist eben was anderes als das, was wir eben unter diesem Label Rationalität gehört haben. Was gesagt ist, muss sich also objektiver Beurteilung zugänglich machen. Gegenstand sind dabei symbolische Äußerungen, also symbolische Interaktion, also Sprache, mit entsprechenden Geltungsansprüchen, dass man das so verlangen kann. Stützung problematischer Geltungsansprüche aufgrund eben bestimmter Gründe, die man dazu noch bringt. Also es geht eigentlich immer darum, dass man seine Interessen als nachvollziehbar und damit potenziell geltend erklären kann. Und wenn man Formen rationaler Kommunikation unterscheiden will nach Habermas, dann sieht er da drei, nämlich Prozessualität, Prozedur und Produkt. Bei Habermas ist das wirklich sehr dicht formuliert. Ich will es mal kurz erklären. Prozessualität, das ist im Grunde genommen die Rhetorik, das universale Publikum und eine ideale Sprechsituation, in der alles im Grunde genommen vorgetragen werden kann und das universale Publikum sozusagen ohne Interessen einfach nur die ideale Argumentation zur Kenntnis nimmt und darüber befindet. Die Prozedur nennt er dann etwas, wo es eigentlich mehr um einen ritualisierten Wettbewerb geht. Da können wir etwa daran denken, vor Gericht, dialektisch, also da gibt es Riten, der sagt dies, dann kommt das. Man kann das auch natürlich in parlamentarischen Debatten wiederfinden und es geht dann immer um rationales Einvernehmen, also es muss irgendwie entsprechend was begründet werden. Und dann gibt es drittens das Produkt, da geht es eigentlich nur darum, wie etwas sozusagen begründet wird, das ist also der Bereich der Logik, wir können sagen, das sind vielleicht philosophische Traktate, da geht es um den strukturierten Aufbau meiner Argumentation und auch um Einlösung von Geltungsansprüchen in solchen Argumenten. Und die Frage, die er sich natürlich jetzt stellt, ist, wie kann dann zwischen sozialer Geltung und Gültigkeit von Argumenten unterschieden werden? Also soziale Geltung und Gültigkeit sind zwei Sachen. Die soziale Geltung kann irgendwie akzeptiert sein, aber das muss noch nichts mit einer rationalen Gültigkeit zu tun haben. Das muss man ja erstmal untersuchen. Ja, wir haben uns sozial darauf eingelassen, dass das so gesagt wird, aber wir müssen uns fragen, ist das wirklich so? Also Beispiel, wir hatten hier eine Versammlung einiger Zeit im Betriebsrat, da ging es um die Frage, ob wir höhere Einkommen, also höher eine Gehaltserhöhung wegen der Inflation und so weiter haben wollen. Dann waren alle der Meinung, einer hat gesagt, nein, will ich nicht, weil wenn wir das jetzt machen, dann wird es ja so sein, dass die Preise auch wieder steigen. Also jeder will mehr, also steigen die Preise. war natürlich alleine mit dem Argument. Es ist aber hier die Frage, ob es wirtschaftlich vielleicht ein Argument war, über das man nachdenken kann, aber die soziale Geltung dieses Arguments in dieser Runde war gleich null. Sehr klar. So. Gut, also Sie sehen, wie man jetzt da vermitteln muss. Und das heißt, es geht zunächst mal darum, also diesen Übergang von Geltung zu Geltung irgendwie rational zu gestalten, weil natürlich Geltungsgründe immer relativ sind. Also man kann von einem Relativismus der Geltungsgründe sprechen, so wie ich das eben gezeigt habe. Immanent wirksame Logik als Bewertungsmaßstab, das heißt, dass Geltungszusammenhänge eben als Zusammenhänge auf Gesetzen fußen. Also wenn da das eine auf das andere aufbaut, und das kennen wir auch, dass wir unsere Kette von Begründung letztlich recht klar auf bestimmte Prinzipien zurückführen können, dann sind solche Argumente natürlich regelmäßig besonders stark. Und dann gibt es dabei noch eine rhetorische Perspektive, wo es eigentlich nur um den Ablauf von Kommunikationsprozessen geht, ohne dass dabei eigentlich von den Teilnehmern des Diskurses im Einzelnen reflektiert wird, ob sie das eigentlich auch alles verstehen, sondern da hat man eben das, was oben hier mit der Prozedur als ritualisierter Wettbewerb oder so drin ist. Also da gibt es gewissermaßen Festlegungen, wie man das dann im Einzelnen immer aufzufassen gewohnt ist. Also da spielt die Gewohnheit von solchen Diskursen eine große Rolle. Es geht also dann letztlich immer darum, wie ich meinen und andere Standpunkt miteinander vermitteln kann, weil es eben ja eine Pluralität von Geltungsansprüchen gibt, die sozusagen nicht aus der Welt zu schaffen ist. Und wenn eben bei diesen Ausblendung von inneren Nachkonstruktionen in Geltungszusammenhängen, also die Reflexionsfähigkeit ausbleibt, ja, dann muss ich gewissermaßen da stoppen und nochmal fragen, wenn das zum Problem wird, hier an dem Punkt sollte man vielleicht das eine oder andere nochmal bedenken. Und ich würde sagen, meine Erfahrung in universitären Zusammenhängen geht es eigentlich immer wieder um genau solche Fragen, wie man, das haben wir immer so gemacht, das sollte man mal neu machen, dann kommt einer mit einer Idee, dann muss man erstmal fragen, ist das überhaupt so richtig? Also da steckt schon eine ganze Menge drin. Und wenn man jetzt hier die Handlungsformen, die damit verbunden sind, anschaut, dann haben wir es da mit einem teleologischen Handeln auf Zwecke, die objektive Welt thematisieren zu tun, und dabei objektivieren wir tendenziell die anderen Teilnehmer am Diskurs, weil wir sagen, es geht doch darum, ne? Wir wollen doch am Ende alle das und das haben. So. Oder es gibt eben die normenregulierten Handlungsaspekte, da vermitteln wir zwischen den Sachverhalten, also das Logische, und dann der sozialen Welt und müssen schauen, wie bringen wir das irgendwie zusammen. Das haben wir gegenwärtig etwa in der Klimakrise, da müssen wir die Maßgaben der Klimaforschung mit unserer sozialen Verträglichkeit, wie man immer so schön sagt, abklären. Ne? Und da haben wir dann Normen, die miteinander in Konflikten stehen. Oder wir haben, das gefällt mir sehr gut, das dramaturgische Handeln. Da geht es darum, dass die Aktoren sich selber darstellen und dass die Interaktionsteilnehmer, die dann jeweils ein Publikum sind, sich vor diesen Augen jeweils darstellen. Das heißt, es reicht nicht allein, dass da gute Argumente sind, sondern die Leute müssen auch da hineingenommen werden, das muss auch geschaut werden, da müssen die Dinge sozusagen auf den Tisch oder wie wir hier eben sitzen. Das hat auch sehr viel mit dramaturgischem Handeln zu tun, dass wir uns mit solchen Sachen beschäftigen. Ich kann ja auch sagen, lesen Sie es doch zu Hause, was brauchen Sie hierher kommen? Nein, das muss sozusagen dramaturgisch vorgeführt werden und auch in der Dramaturgie spielt es eine große Rolle, wie ich Ihnen diese Sachverhalte jeweils versuche zu erklären. Ja? Also eine zuschauerbezogene Stilisierung des Ausdrucks eigener Erlebnisse, so fasst Habermas das. So, und dann kommen wir zum eigentlichen Punkt, dem kommunikativen Handeln. Und da haben wir eben mindestens zwei sprachfähige, handlungsfähige Subjekte, die verständigen sich über ihre Handlungssituation, koordinieren ihre Handlungspläne. Und und das ist allerdings, wie gesagt, nicht der Normalfall der kommunikativen Alltagspraxis, sondern da spielen teleologisches, normenreguliertes und dramaturgisches Handeln meistens die größere Rolle. Also wir haben, wenn Sie diese vier Handlungsformen jetzt sehen, das, worauf er hinaus will, das ist das philosophische, das kommunikative Handeln. Ich koordiniere mit dem anderen meine jetzt in diesem Fall stattfindenden Ideen und nicht, ich stelle mich hin und jammere und sage, es ist alles so furchtbar. Aber in der Realität haben wir es sehr oft mit dramaturgischem Handeln zu tun, ist auch sehr wirksam. Als Rhetoriker versuche ich meinen Studenten das ja auch immer klar zu machen, jammern aber richtig. So, Damit möchte ich jetzt ganz kurz, und damit komme ich eigentlich ziemlich gut auch mit einer Punktlandung zu uns, weil wir sind jetzt schon am Ende, nur noch mit einer Sache. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell gewesen, aber ich möchte eigentlich auch noch genug Zeit haben, mit Ihnen das alles zu besprechen. Ich nehme auch an, dass Sie da Fragen haben werden. Was ich jetzt gemacht habe, ist das, was ich Ihnen da sozusagen sehr kondensiert aus Habermas' zweibändigen Werk Theorie des kommunikativen Handelns, das jetzt zu applizieren auf das, was wir hier in dem Media-Dialog vor uns haben. Bedeutet, ich frage, welche teleologischen Handlungsaspekte haben wir denn? Und das ist natürlich das Realitätsprinzip der Athener. Machterhalt um jeden Preis, das ist ihr Telos. Bündnisse werden nicht um Wohlwollen geschlossen, wir sind Freunde. Ne, wenn jetzt heute Xi Jinping in Moskau ist, sind Freunde. Ja, als ob die befreundet sind. Das sind so Ausdrücke, ne? Ist irre eigentlich, dass sie noch von sowas reden. Gut, also nicht um Wohlwollen geschlossen, sondern ein Ausdruck von Machtexpansion. Es geht ums blanke Überleben, Besonnenheit aus Einsicht in die Lage. Das ist das Besonnenheit. Besonnen bedeutet zu erkennen, du bist nichts, füge dich. Denken Sie an diesen furchtbaren Satz, den Putin vor Ausbruch des Krieges gesagt hat, schöne Ukraine, die Schöne muss sich fügen. Genau das. Und dementsprechend dann, oder dem als Gegenargument, wir, die wir hier von euch belagert werden, haben nichts zu verlieren. Wir können sowieso, entweder wir sterben oder wir kommen in die Sklaverei, beides, das eine dritte Option gibt es nicht für uns. Also das wäre das Teleologische. Dann haben wir das normenregulierte Handeln. Göttliches Wohlwollen ist für den Menschen notwendig. Die Macht Entfaltung der Athener ist ungerecht, das sieht jeder. Die kommen da einfach, wir haben da sozial für dieses Handeln sofort den Begriff, das ist ungerecht. Es ist nicht so, dass wir das jetzt irgendwie erst deduzieren müssen, sondern das ist uns sozial gewissermaßen sofort einsichtig. Spartaner werden uns helfen, weil sie unsere Mutterstadt sind. Das gehört sich so. Wir sind sozusagen Geschwister. Geschwister helfen sich. Es gibt dann auch noch die Ehre der Melier, die sich dem entgegensetzen sollen. Also das sind diese Normen. Und dann haben wir das dramaturgische Handeln, nämlich eine Debatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das geht nur in Face-to-Face-Kommunikation. Solche Dinge kannst du nicht als Redner sagen. Ausgeschlossen. Zweitens, Oligarchen gegen Demokraten, also Melos ist ja oligarchisch organisiert, die Athener Demokraten, und deswegen sagen die Athener den Satz, den ich Ihnen vorgelesen hatte am Anfang. Deswegen sagen die Athener, ja, ich verstehe schon, ihr wollt lieber das so im Kameralismus handhaben. Das Ansehen der Melia spielt natürlich auch noch eine Rolle. Die Warnung vor Hybris, übernehmt euch mal nicht, Athener. Und eben dann die Demonstration der Macht vor den Mauern, also die Drohung der Vernichtung. Jetzt das Letzte, das ist das Schwierigste, gibt es dann in diesem eigentlich ziemlich hoffnungslosen, gibt es da noch irgendetwas wie Aspekte kommunikativen Handelns? Könnte man sagen, es gibt die Verständigung über die Situation statt Demonstration der Überlegenheit. Das wäre so etwas, was man da sagen könnte. So, Frage. Athener wollen sich nicht über die Situation verständigen, sondern gehen vom apodiktischen Wahrheiten aus. Also da ist gewissermaßen die Verständigung über die Situation von vornherein ausgeschlossen. Und das sagen die Melia schon zu Beginn. Ihr kommt hierher und seid zugleich Richter dessen, was ihr parteiisch vortragt. Aber da gibt es natürlich genauso bei Thukydides die andere Geschichte, wo er erzählt, dass die Spartaner eine Stadt eingenommen haben, wo die Athener waren. Und dann haben sie jeden gefragt, was hast du für die Athener getan? Oder für uns, was hast du jemals für uns getan? Nix, rüber runter. So, einen nach dem anderen gefragt, immer. Also das ist hier im Grunde genommen keine Möglichkeit, die Situation als solche irgendwie zu problematisieren. Da müsste man sich vorstellen, dass die Athener noch sagen, ihr müsst verstehen, wir haben dieses Problem. Und dann sagen die, ja, verstehen wir, aber was wollt ihr dann? Ja, wir wollen euch. Also da stoßen die Ansprüche gegeneinander. Da gibt es keine Vermittlung. Ja, man kann nicht sagen, ja, gibt es vielleicht irgendeinen dritten Weg. Also gibt es einen gemeinsamen Vorteil in den Handlungsplänen? Kann man irgendetwas koordinieren? Ich sage das natürlich alles mit Blick auf den gegenwärtigen Konflikt. Gibt es irgendeine Möglichkeit der Koordination? Also Anerkennung des Existenzrechts im Status quo. Das ist aber für die Athener nicht möglich, weil ihre eigene Existenz nur in der ewigen Expansion denkbar ist. Und andererseits für Melos ist Existenz nur in der Unabhängigkeit möglich. Dennoch ist die Vernichtung von Melos der Anfang vom Ende der hybriden Macht, also der hybrisgeleiten Macht vielleicht, Athens. So, damit ist nämlich am Ende, und das macht dann den fehlenden Kommentar aus. Thukydides kommentiert es nicht, aber er sagt dann, erzählt er, dann fängt der Krieg wieder an mit Sparta und die Athener haben die Idee, nachdem sie also nun Melos eingenommen hatten und ihr Vorwärtsstreben immer weitergeht, jetzt werden wir uns das goldene Sizilien holen. Da gibt es dann Boten, die erzählen, da in Sizilien, da ist so viel Reichtum, da ist so viel Nahrung, da ist ein Schlaraffenland, da müssen wir einfach nur hinfahren, da kriegen wir alles. Und das ist dann das Ende Athens, indem sie sich auf diese sizilische Expedition einlassen, gehen sie den Schritt zu weit, den sie nicht hätten gehen dürfen. Und die Frage bei Thukydides ist eben, fängt das Ganze schon mit Perikles an, der ja dann am Beginn des Peloponnesischen Krieges in Athen wirkt und dann in der Pest selber stirbt? Also ist die Folge Athens und der Untergang Athens nichts anderes als die konsequente Fortsetzung der perikleischen Politik, die sie ja auch eben mit der Akropolis und den Bauten und dem Delisch-Attischen Seebund und so weiter, ist es das? Oder war das eine Möglichkeit, Athen in diesem Kräftegefüge zwischen Sparta, Persien und eben Athen, also in dieser Situation, das Bestmögliche zu machen und den Krieg, der seiner Meinung nach unvermeidlich war, zwar zu führen, aber so zu führen, dass Athen gewissermaßen eine stabile Macht wird und nicht immer nur durch die Expansion sich dann auch selber wieder gefährdet und damit instabil wird. Und das ist eine Frage, die in der Thukydides-Forschung unterschiedlich behandelt wird. Gegenwärtig scheint sich sowas wie ein Konsens dahingehend auszubilden, dass man sagt, der Perikles ist von Thukydides geschildert als ein vernünftiger, mit Weitblick agierender Politiker, der durchaus die Gefahren sieht und als er stirbt und dann die radikalen Demokraten, mit denen der Thukydides auch nicht viel anfangen kann, Kleon und so weiter, diese radikalen Demokraten führen eben dann Athen letztlich in den Untergang. Und das beginnt eben hier, dann nochmal in der Gegensetzung Oligarchen und Demokraten. Und da gewinnen die Athener, aber sie sind so im Siegesrausch und so im Machtrausch, dass sie sich dann eben an etwas vergreifen, wo sie komplett untergehen und ja dann auch den Peloponnesischen Krieg in der Folge verlieren. Thukydides schreibt, dass eben die gesamte Jugend eigentlich dahingerafft wurde und das, was die da in Syrakus, in den Steinbrüchen arbeitenden Athener zu erleiden hatte, das Schlimmste war, was überhaupt einem Athener zustoßen konnte. Also das ist gewissermaßen dann das Menetekel, was dann nach diesem Ereignis dann kommt. Ja, und damit bin ich eigentlich mit meinem Vortrag hier auch am Ende. Ich hoffe, dass Sie dem folgen konnten und ich freue mich natürlich auch jetzt auf Ihre Beiträge dazu. Ich habe ja mich nicht enthalten können, da auch auf die gegenwärtige Situation immer wieder einzugehen, was vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, weil ich glaube, Sie wissen das selber, aber mich hat schon frappiert, wie sehr diese Problematik der Expansion und des Antagonismus dann zu solchen imperialistischen Kriegszügen führt und es eben tatsächlich eher ein Krieg gegen die Unterworfenen, gegen die Bündner ist, derer man sich zu versichern sucht, als immer nur der große Gegner, immer nur der Antagonist. Das sind im Grunde genommen ja, zwei große Mächte, die versuchen, sich jeweils stabil zu halten auf Kosten der Kleinen. Vielleicht ganz zum Schluss, wenn Sie sich noch fragen, welche Literatur gibt es da? Ich habe da aus der großen Fülle so ein paar Sachen Ihnen herausgesucht. Meine Kollegin Dr. Liedauer hat vor einigen Jahren einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, Haltung und Ausdruck, Gesprächstaktiken im Melia-Dialog des Thukydides in den Grazer Beiträgen. Und daraus habe ich auch viel für diesen Vortrag heute nochmal gelernt. Sie werden ja in der Diskussion, denke ich, nochmal was dazu sagen. Stockhammer, die Dialektik politischer Macht, die Mediadialog im Lichte aktueller Machttheorien von 2006. Wichtig ist auch hier dieser althistorische Beitrag über The Athenian Expedition to Milos von Seaman. Das ist etwas, was ich jetzt komplett draußen gelassen habe, weil es für uns nicht wichtig ist. Die Frage ist, war Melos tributpflichtig oder war es, wie Thukydides sagt, eine zwar irgendwie im Machtbereich als potenziell, aber eben doch nicht unterworfen und damit pflichtig. Und da hat es wegen einiger Inschriften seit den 50er Jahren eben Überlegungen gegeben, dass Athen eben doch sich auf seine, also auf die Tributpflichtigkeit der Melier berufen konnte. Aber diese Inschriften sind nicht so beweiskräftig, wie man glaubte. Das wäre dann interessant, aber es ist eine andere Frage, wie zuverlässig schreibt Thukydides? Weiß er vielleicht etwas, was er dann aber hier nicht bringt, einfach um dieses Modell der Machtpolitik in dieser Grausamkeit vorzuführen? Weil es wäre alles anders. Es wäre alles anders, wenn wir jetzt wüssten, naja gut, die waren ja tributpflichtig. Das ist so ein bisschen so, wie jetzt die Frage gestellt wird, die Ukraine hat 1990 die Atomwaffen hergegeben, die Russen haben erklärt, sie werden das Land nicht angreifen, sie werden sozusagen das nicht ausnutzen. Das ist ein echter Völkerrechtsbruch, der da passiert ist. Solche Dinge. Ja? Wenn es jetzt irgendein Dokument gäbe, da hat man in den jetzt Beginn des Krieges dann gesucht, gibt es irgendwelche Dokumente, wo drin stand, die NATO hätte nicht über die und die Grenze gehen dürfen. Alles, was ich dazu gelesen habe, war, und das werden Sie vielleicht auch wissen, dass es diese Eindeutigkeit in der Form nicht gibt, sondern dass sogar Russland lange Zeit das akzeptiert hat und nichts eingesprochen hat. Dann 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Putin plötzlich andere Töne angeschlagen. Das ist dann schon was anderes. Aber diese Versuche jetzt, Russland sein Imperium zu erweitern, und zwar natürlich, wie wir jetzt sehen, auf halsbrecherische Weise, auch für sich selbst, da muss ich sagen, ergeben sich für mich schon eben Parallelen hier zu Athen und den Meliern bzw. dem Peloponnesischen Krieg. Und man muss sich dann eben die Frage stellen, ob das, was Thukydides dieses Kthema Aesa Ei, ein Besitz für den jeweiligen Gebrauch, genug hergibt. Also ob das etwas ist, mit dem wir etwas besser verstehen können, wo wir sagen, ja, das hatten wir schon mal, Thukydides hat das so und so im Sinne des Kanonischen. Oder, das möchte ich aber auch sagen, muss man sich ja auch fragen, ist das eine dieser fälschlichen Aktualisierungen, mit denen man ja auch immer zu tun hat. Kleine Anekdote, mein Lehrer Helmut Flasser, der im letzten Jahr mit 93 gestorben ist, hat in den frühen 70ern einen Aufsatz geschrieben über Perikles und Athen und die berühmte Epitaphios-Logos des Perikles analysiert unter der Vorgabe einer Ideologiekritik. Hier würde Thukydides Perikles zeichnen als einen Machtpolitiker und wir wissen, wo das endet. Melos, sizilische Expedition und der Untergang. Das war aber unter damaligen Vorzeichen eben Ideologiekritik, also der Gang durch die Institutionen nach 69 in Deutschland, also Studentenrevolution, natürlich aus einer Aktualität heraus, die wir auch heute wieder kennen, nämlich der Versuch der Rettung eines Klassikers. Der Thukydides war auch schon ideologiekritisch. Vorsicht. Und das musste er nachher alles wieder retour machen. Fand ich auch gut. Er hat sich dann komplett widerlegt, sich selbst, und gesagt, das war eigentlich verkehrt. Damals sind wir in der Ideologiekritik da zu weit gegangen. Und heute ist jetzt diese Position eher so, Perikles ist eben von Thukydides noch als, ja nicht noch, sondern als ein Vorbild oder als ein vernünftiger Politiker gesehen worden. So. Und deswegen auch nochmal die Selbstreflexion. Ist das, was wir hier tun, im Horizont des Krieges, eine Aktualisierung, die uns hilft? Oder tun wir dem Text damit etwas an? Oder aktualisieren wir ihn auf eine Weise, die ihm eigentlich gar nicht entsprechen kann? Oder sollte? Oder sollen wir das Ganze schön sozusagen fernlassen? Nur, Thukydides selber, da könnten wir ihn als Zeugen nehmen, sagt, das, was ich hier beschreibe, das ist die größte Geschichte oder das größte Ereignis der Welt, so sagt er das, dieser Krieg, soll für diejenigen, die das verstanden haben, was das Wesen der menschlichen Natur ist, eine Anleitung geben, in ähnlichen Fällen richtig zu handeln. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Thomas, für diesen sehr spannenden Vortrag, wo ich auch viel lernen konnte, aber vor allem auch diese der Versuch der Aktualisierung und die Infragestellung und auch der Zweifel an der Aktualisierung. Und